Ich möchte auch gerne diesen zweiten Teil mit einem kurzen Gebet beginnen. Danke, lieber Herr, für diese Pause, für diese Erfrischung, auch für die frische Luft. Und danke, dass du uns jetzt noch einmal Konzentration und offene Ohren, einen wachsamen Sinn schenken möchtest. Herr, gib, dass das, was wir miteinander besprechen und bedenken, dass es fruchtbar werden kann zur Hilfe für andere. Amen. Vorhin diese unklare Bibelstelle, die auf der Folie stand, dabei handelt es sich wohl doch um die Lukas-Stelle, für alle, für die das wichtig ist, aber am besten einfach die Bibel durchlesen, dann weiß man sowieso. Ich möchte Folgendes, haben wir Zeit bis um 12?
Ja.
Gut. Dann wäre mein Vorschlag, dass ich jetzt versuche, ganz kurz noch ein paar Dinge zu sagen und dass wir uns dann Zeit nehmen, einfach die Fragen, die Sie vielleicht mitgebracht haben, die Sie sowieso bewegen, dass wir Zeit dafür noch haben, dass das nicht hinten runterfällt. Kurz als Vorbemerkung noch und als Wiedereinstieg. Ich hatte vorhin gesagt, ich bin Mitarbeiter bei dieser Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Wir haben ein Emblem, das ich jetzt nur ganz klein da habe, aber das sind zwei Ws. Und das wird mir immer wieder neu zum Bild. Da ist, Wort und Wissen. Was mir hier dran wichtig ist, das Wort Gottes ist das, das die Priorität hat, das oben steht. Das ist nicht vernünftig. Das ist nicht rational begründet, sondern das ist eine Entscheidung. Und Wort und Wissen, damit kommt zum Ausdruck, dass wir das Wissen, und das wäre auch meine Bitte an Sie, dass wir das Wissen, die Erkenntnisfähigkeit des Menschen, und zwar auch unseres Gegenübers, auch des Menschen, der anders, eine andere Brille trägt als ich, dieses Wissen wollen wir nicht gering achten. Nicht einfach abtun. Wort und Wissen, dass wir denken können, dass wir sehen können, das ist eine Gabe, die uns Gott geschenkt hat. Und die hat er mir geschenkt und die hat er meinem Kollegen geschenkt, auch wenn der das nicht so sieht. Aber dieses und hilft mir auch noch an einer anderen Stelle. Es macht mir nämlich deutlich, zwischen dem Wort und dem Wissen ist eigentlich ein Bruch. Das ist schon damals in Genesis 3 auseinandergebrochen. Und dieses Und ist auch ein Symbol, das uns sehr vertraut ist im Kreuz. Das Wort Gottes und unser Wissen lässt sich nicht auf rationalem Wege miteinander versöhnen. Auch dazu braucht es das Kreuz. Und ich denke, wir sind in der einmaligen Situation, das wissen unsere Diskussionsgegner nicht. Aber wir wissen das und es wäre schön, wenn das in unserer Art, wie wir mit dem, der einen anderen Standpunkt hat, umgehen, wenn er etwas davon spürt, dass wir von dieser Verbundenheit durchs Kreuz etwas wissen, erlebt haben in unserem Leben. Das fände ich sehr schön. Das wollte ich noch einmal zeigen. Wir waren dabei, Evolution, die beiden Brillen, grundlegende Unterschiede in der Wahrnehmung. Wir hatten gesagt, auch wichtig sind die Konsequenzen, was das alles bewirkt, diese Brille.
Eine Konsequenz, ganz kurz, die Frage zu Menschen.
Was, wer ist der Mensch? Das hier ist das Bild, die Innenseite des Umschlages des Biologielehrbuchs Leistungskurs Biologie in Baden-Württemberg aus dem Linder. Das ist das, was die Abiturienten zur Evolution des Menschen lernen. Was hilfreich wäre, den Schülern zu vermitteln, ist zu sagen, das, was wir aus der Archäologie, aus der Paläontologie wissen, das sind die Punkte. Und das, was wir mitnehmen, und zwar intuitiv mitnehmen, unauslöschlich mitnehmen, das weiß selbst der Opa, der das nochmal mit seinen 5 Vergrößerungsgläsern sich angesehen hat, diesen Baum dahinter, den kennt jeder. Den hat jeder vor Augen, der den einmal gesehen hat. Denn das ist so ein einfaches, einleuchtendes Bild. Aber diesen Baum, den wissen wir nicht. Den denken wir uns dazu. Was wir wissen, sind die Punkte. Und man kann viele Argumente führen für diesen Baum, aber den wissen wir nicht.
Das ist eine gute Methode, das zu erklären. Nur daraus gibt es Konsequenzen. Ich möchte das durch 2 Zitate belegen. Das eine stammt von Hubert Markel.
Hubert Markel ist Soziobiologe, war Professor an der Universität in Konstanz, war gewählt zum Rektor der Universität Konstanz und hat dann das Präsidentenamt der Max-Planck-Gesellschaften in Deutschland angeboten bekommen. Er sitzt heute in München. Der führende Forschungsrepräsentant in Deutschland war 5 Jahre lang Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Er hat in einem Vortrag in Karlsruhe Folgendes gesagt, dass der Mensch eben zuallererst eine biologische Spezies ist, ein Mitglied der Säugetierordnung Primates. Es besteht für die Wissenschaft auch nicht mehr die Spur eines Zweifels daran, dass er in ununterbrochener genetischer Kontinuität von Vorfahren abstammt, die nach den Regeln der Taxonomie als Affen zu klassifizieren sind. Genauso wie er allerdings in ebenso ununterbrochener genetischer Kontinuität von Reptilien, Amphibien, Fischen, Würmern, Hohltieren und Einzellern abstammt, was uns am allerwenigsten wundern sollte, da wir ja allesamt unser Dasein in Form einer befruchteten Eizelle begonnen haben. Das ist der Ausspruch des führenden Wissenschaftsrepräsentanten in Deutschland. Wundern Sie sich noch über das, was Ihre Kollegen an der Schule alle sagen? Was sollen Sie denn anders sagen? Das ist das, was wir heute wissen, zu wissen glauben, was gesagt wird. Eines kann ich mir nicht verkneifen, diesen letzten Satz zu kommentieren. Das hier ist sachlich falsch. Diese Begründung ist sachlich nicht haltbar. Das, was hier gemacht wird, ist, dass man sagt, der Mensch beginnt aus einer befruchteten Eizelle und wird dann ein komplexer Vielzeller. Und das ist die Begründung dafür, dass der Mensch von den Eizellern sich emporentwickelt. Das ist absolut falsch. Ich denke, das würde er bei nochmaligem Nachdenken auch so sicher nicht wiederholen, denn das wissen wir heute ganz klar, der Mensch in all seiner Komplexität ist in dieser befruchteten Eizelle, ich verweise zum Beispiel auf Arbeiten von Erich Blechschmidt, ist von Anfang an dort festgelegt. Und was sich hier entfaltet, wenn aus dieser befruchteten Eizelle ein Mensch wird, ist ein Programm, das dort fest vorliegt. Das dort vorliegt. Und nicht irgendeine Rekapitulation von der Stammesgeschichte. Übrigens, wenn Sie das noch in Ihren das finden Sie natürlich noch in Ihren Biologiebüchern, das biogenetische Grundgesetz von Ernst Haeckel, das dürfen Sie ganz getrost ohne schlechtes Gewissen streichen. In der Medizin glaubt das heute keiner mehr, zumindest so pauschal, wie es dort steht, übrigens nicht erst seit gestern, sondern schon seit über 20 Jahren weiß man das in der Biologie, dass dieses Argument so pauschal falsch ist. Es wird noch benutzt, dieses Argument, aber nur für ganz spezielle Organe. Das heißt, man versucht dieses Modell, diese Idee, dass in der Entwicklung, in der Reifeentwicklung, die geschichtliche Entwicklung wiederholt wird. Man versucht das jetzt wenigstens für partielle Bereiche
noch fruchtbar zu machen. Aber für den ganzen Menschen ist das, glaubt das heute keiner mehr.
Aber das ist das, was man heute lernt. Es besteht für die Wissenschaft auch nicht mehr die Spur eines Zweifels.
Es gibt Leute, die denken anders, wie Hubert Markl. Einen möchte ich Ihnen ganz kurz vorstellen. Jemand, von dem ich persönlich manches gelernt habe und immer noch lerne, Martin Buber, jüdischer Religionsphilosoph. Er hat ein Buch geschrieben, er hat viele Bücher geschrieben, unter anderem das Buch Das Problem der Mensch. Er schreibt unter anderem, der Mensch hat seiner Beschaffenheit und seiner Lage nach ein dreifaches Lebensverhältnis. Das dreifache Lebensverhältnis des Menschen ist sein Verhältnis zur Welt, zu der Welt und den Dingen, sein Verhältnis zu den Menschen, und zwar sowohl zu den Einzelnen, das ist ja das große Thema von Martin Buber, zu den Einzelnen als zur Vielheit und seinem Verhältnis, und das scheint mir jetzt interessant, zu dem zwar auch durch all dies Durchscheinenden, aber all dies grundhaft transzendierenden Geheimnis des Seins. Das ist jetzt so ein Satzteil, da merkt man, warum Martin Buber manche Leute nicht so gern lesen. Dann liest den Satz, liest man nicht immer so, ohne hängen zu bleiben. Aber ich kann da gleich noch was dazu sagen. Dass der Philosoph das Absolute und der Gläubige Gott nennt. Dass aber auch für den, der beide Bezeichnungen verwirrt, nicht faktisch aus seiner Situation ausgeschaltet werden kann. Martin Buber sagt, wenn ich das in eigenen Worten wiederhole, der Mensch, wenn wir den verstehen wollen, dann steht er in einer Beziehung, in einer Sachbeziehung zu seiner Umwelt, in einer personalen Beziehung zu seinen Mitmenschen und in einem Verhältnis, und da merkt man auch an der Komplexität der Schreibweise, das ist nicht so einfach zu beschreiben. Aber letztlich, wir würden sagen, zu einem Verhältnis zu Gott. Und Martin Buber behauptet jetzt als Denker, dass diese Beziehung zwar alternativ benannt werden kann, aber für jeden, der scharf denkt, nicht zu leugnen ist. Das scheint mir eine gründlichere Analyse zu sein vom Menschen, als wie diese, ja, ich sage das mal etwas flapsig, diese biologische Analyse von Hubert Markl. Dass das alles nicht nur Theorie ist, möchte ich an diesem Bild ganz kurz nur erläutern. Weiß ich, vielleicht wissen die meisten noch, wie dieses Schaf heißt, inzwischen ist es wieder trächtig. Das ist Dolly. Also es wurde mit riesigem Medienaufwand inzwischen vom australischen Schafschur-Weltmeister geschoren, im Beisein der Presse, ist inzwischen wieder befruchtet worden und vielleicht bekommt es Nachwuchs. Dolly, das geklonte Schaf. Oder denken Sie nur an die aufgeregte Diskussion Ende vergangenen Jahres, Anfang dieses Jahres, um die Äußerungen des Herrn Richard Seed, als er den Menschen klonen wollte. Vielleicht beruhigt Sie das, das können wir technisch noch gar nicht, auch nicht in den nächsten paar Wochen. Und die aufgeregte Diskussion um diesen Zusammenhang scheint mir mehr auszusagen über die Befindlichkeit des Zeitungslesers, als über das besorgniserregende technische Vermögen von einigen Wissenschaftlern. Hier wird wirklich relevant, was halten wir vom Menschen, was ist der Mensch? Wenn der Mensch wirklich nur biologisches Wesen ist, nur unwesentlich komplexer, verschieden von diesem Schaf, dann habe ich allen Grund, Angst zu haben, natürlich. Denn es spricht überhaupt nichts dagegen, dass man das, was man hier vielleicht, dieser Versuch ist bis heute nicht reproduziert, also wissenschaftlich noch überhaupt nicht haltbar, und das große Problem für die Wissenschaftler ist nicht, dass es vielleicht bald mehrere Dollys geben könnte, sondern wir haben bis heute noch nicht verstanden, warum es Dolly gibt. Also es gibt heute auch noch bedeutende Genetiker, die bestreiten, dass Dolly wirklich aus einer Euterzelle geklont worden ist, weil das im Widerspruch steht zu allem, was wir wissen eigentlich. Aber wir sehen hier,
das, was wir für ein Bild vom Menschen haben, das kommt auch in unseren Ängsten zum Ausdruck angesichts solcher Themen. Ist der Mensch wirklich nur ein Stück Biologie und mit Biologie wesentlich in seinem Kern zu beschreiben, dann können wir uns mit der Analyse von Hubert Markl zufrieden geben. Oder ist der Mensch, werden wir ihm nur gerecht, wenn wir ihn tiefgreifender, umfassender betrachten, dann frage ich mich, warum diese aufgeregte Diskussion? Das ist ganz sicher ein Aspekt, über den man nachdenken muss. Aber hier wird zum Ausdruck kommen, was ist denn der Mensch? Vielleicht zum Abschluss dieser Sache zu Menschen nur noch ein Zitat aus einem Papier, das die UNESCO publiziert hat. Das wurde verabschiedet auf der Sitzung, die vom 21. Oktober bis 12. November 1979 in Paris stattgefunden hat. Dort gibt es ein Papier, das als universelle Erklärung zum menschlichen Genom und zu den Menschenrechten unter diesem Titel läuft. Es wurde am 11. November verabschiedet und der Basissatz, dort gibt es dann 25 Artikel, wo das geregelt wird, wie man mit den Menschen umgehen soll. Und der erste Basissatz, der lautet: The human genome underlies the fundamental unity of all members of the human family, as well as the recognition of their inherent dignity and diversity. In a symbolic sense, it is the heritage of humanity. Was dort gemacht wird, der Mensch wird auf sein Genom reduziert und es wird dann in scheinbar nobler Geste gesagt, das menschliche Genom gehört zum menschlichen Erbe, zum Erbe der Menschheit. Ja? Und darauf baut man dann die ganze Argumentation auf. Da kommen dann hinterher schon Sätze wie, also das Klonen von Menschen sollte man eigentlich ächten. Ja? Und ich denke nicht, dass es außer dem Herrn Sietz nicht mehr sehr viele Menschen gibt, die dem widersprechen würden. Nur auf dieser Basis ist das vielleicht ein gut gemeinter Satz. Aber irgendwelche Wirkung wird man davon nicht erwarten müssen, wenn der Mensch reduziert wird, eigentlich auf das Material, aus dem er besteht. So, jetzt eine Frage. Ich würde jetzt 15 Minuten Ich versuche in 15 Minuten etwas zur Lebensentstehung zu sagen. Aber Frage vorher für mich zur Absicherung. Ist das ein Thema? Oder sollen wir es einfach streichen? Nein? Ah, gut. Also, im Schnelldurchgang. Also ich kann dazu stundenlang referieren. Das ist mein Spezialthema. Darüber habe ich jahrelang Literatur gelesen. Tue das immer noch. Das lässt sich nicht in 15 Minuten machen. Wir machen es ganz schnell. Schon Charles Darwin, das stehen jetzt einfach hier unten drei Zitate, die wir uns schenken, aber Charles Darwin schon denkt darüber nach, ob das Leben nicht in einem Tümpel durch chemische Reaktionen entstanden sein könnte. Wie ist das Leben entstanden? Vorbemerkung, wir fragen danach, wie das Leben entstanden ist und müssten redlicherweise vorher die Frage klären, Leben, was ist das überhaupt? Und vielleicht geht es Ihnen ähnlich wie mir, wenn Sie nach vielen Studien und vielem mühsamen Lesen die Entdeckung machen, wir wissen es gar nicht. Kein Biologieprofessor heute kann an der Universität den Studenten die definitive, autorisierte Erklärung geben, was Leben eigentlich ist. Was wir machen in der Wissenschaft ist Folgendes. Wir sagen, Leben können wir hier nicht verstehen. Wir müssen das reduzieren, vereinfachen. Reduktion ist auch dann erkenntnistheoretisch eine wichtige Sache, aber nur so haben wir überhaupt Chance, etwas zu verstehen. Wir wissen, alle Lebewesen sind aus Zellen aufgebaut. Pflanzliche Zelle, eukaryotische Zelle. Auch das, diese beiden relativ einfachen Strukturen, viel zu komplex, als dass wir sie bis heute auch nur annähernd vollständig beschreiben könnten, geschweige denn verstehen könnten. Was machen wir? Wir machen unsere Methode weiter, wir reduzieren weiter und fragen, gibt es einfachere Zellen? Die gibt es. Hier eine Escherichia coli Zelle, die in unserem Darm mithilft bei der Verdauung. Auch diese Zelle bringt uns heute noch an vielen Punkten unserer Forschung zum Staunen. Wir kennen sie beileibe noch nicht vollständig und umfassend. Übrigens wurde erst gestern ein Artikel veröffentlicht. Zellulose ist das größte Reservoir an Stoffen, das täglich produziert wird in unserer Umwelt. Gestern wurde die Arbeit publiziert, die erste Arbeit, die erklärt, wie eine Pflanze die Zellulose synthetisiert, wurde das Enzym auf der genetischen Ebene beschrieben und man glaubt jetzt Handhabungen zu haben, wie man Zellulose-Synthese steuert, wie die Pflanze das steuert. Ja, etwas, was wir seit Hunderten von Jahren, jeder Bauer auf dem Feld mit seiner Gabel zusammenholt, was wir als Abfall in den Stall streuen, fangen wir jetzt an, langsam zu verstehen. Was man weitermacht, auch hier verstehen wir das Leben nicht. Wir zerlegen es weiter, machen hier aber einen ganz wichtigen Schritt. Wir machen von links nach rechts das Phänomen kaputt. Wenn wir diese Zelle zum Platzen bringen, die Zellmembran auflösen, dann ist das Leben weg. Wenn wir unter dem Mikroskop ein Bakterium, einen Tropfen einer Bakterienkultur haben, dann sieht man auch ohne Biologiestudium, da lebt was. Wenn wir nur ganz kurz einen Druckpuls draufgeben, dass diese Zellen platzen, dann ist stofflich überhaupt nichts anderes. Manche Zellen sehen vielleicht sogar noch ganz manierlich aus. Und trotzdem fehlt das Phänomen. Wir wissen nicht, was es ist. Wir wissen auf dieser Ebene heute sehr viel. Wir wissen, dass die Zelle aus Proteinen, dass die Zelle aus Nukleinsäuren besteht, dass sie aus Lipiden besteht, das wissen wir. Aber ob das wesentlich zum Verständnis des Lebens beiträgt, wissen wir nicht. Wenn wir nach der Entstehung des Lebens fragen, das Bild, mit dem ich glaube, dass man das sehr gut verdeutlichen kann, ist mir hier eingefallen, wir haben jetzt alle Pause gehabt, haben hoffentlich keinen Hunger mehr. Und wenn, dann kann man vertrösten aufs Mittagessen. Dieser Kuchen, der kann uns zum Bild werden, um welches wie wir mit dem Problem nach der Frage der Lebensentstehung umgehen. Wenn ich diesen Kuchen will, dann habe ich ein Problem, dass ich ihn backen, auch wenn ich ein Chemiestudium hinter mir habe, sehr ausführlich, dazu nur sehr bedingt in der Lage bin. Für meine Frau wäre es kein Problem, die sieht das und macht dann was, was zumindest in aller Regel ganz gut schmeckt und auch ganz ähnlich aussieht. Für solche Leute wie mich gibt es Kochbücher. Dort stehen zwei Dinge. Zum einen eine Liste mit Zutaten. Das heißt, bevor ich den Backofen einschalte, kann ich gucken, ob alles im Schrank vorhanden ist. Das würde den allermeisten von Ihnen hier wahrscheinlich genügen. Mir wird es nicht genügen. Ich bin dankbar, dass hier der Autor auch noch aufgeschrieben hat, wie die Zutaten, in welcher Reihenfolge die zusammenkommen, wie rum gerührt werden muss und dass, wenn der Kuchen schwarz ist, dass er dann das brauche ich an Informationen. Wenn ich das habe, dann habe ich vielleicht sogar ich eine Chance, zu diesem Kuchen zu kommen. Vergleich. Das Leben ist etwas, was wir heute sehen. Die Zutatenliste haben wir nicht. Wir kennen manches, aber wir wissen nicht, wie vollständig unsere Liste ist. Und die Betriebsanleitung kennen wir auch nicht. Was wir sehen, wir stehen also, so wie ich vor diesem Kuchen stehen würde, ich sehe etwas, was mich fasziniert, was mich vielleicht auch verlockt,
das zu verstehen, ich habe keine Informationen. Genauso wie ich jetzt vor diesem Kuchen stehe, so stehen wir vor der Frage nach der Lebensentstehung. Ich muss die Uhr im Blickfeld haben, dass ich das nicht überziehe. So, das heißt, die Frage nach der Lebensentstehung, die ist viel zu kompliziert. Die können wir nicht beantworten. Aber wir geben uns der Hoffnung hin, wenn wir die Zutaten einigermaßen haben, dann werden wir das andere Problem sicher auch noch irgendwie schaffen. So, was der Schüler dazu lernt heute, ganz kurz, ist Folgendes. Wir brauchen die Aminosäuren für die Eiweiße. Wir brauchen die Stickstoffbasen und die Zucker für die Nukleinsäuren. Und wenn wir jetzt fragen, kann man sich vorstellen, dass das ohne Chemiker, ohne Labor, durch Chemie einfach zustande kommt, dann lernen die Schüler dazu heute nicht die Details, aber im Prinzip, schon 1953 hatte ein Herr Stanley Miller durch ein Ursuppenexperiment die Aminosäuren synthetisiert, folglich Eiweiße abgehakt. Dasselbe gilt für diese Stickstoff-Heterozyklen. 1960 erste Publikation von einem Herrn Oro, ebenfalls durch einfache Chemikalien das synthetisiert. Für Zucker hat das Emil Fischer schon vor der Jahrhundertwende gezeigt, wie man die aus ganz einfachen Ausgangsverbindungen herstellen kann, abgehakt. Das heißt, die stofflichen Probleme sind gelöst, wie das Leben entstanden ist, wissen wir im Grunde genommen. Schauen wir uns das etwas im Detail an. Ich mache das gern an diesem Miller-Experiment. Dieses Bild hat vermutlich fast jeder schon im Biologiebuch oder sonst irgendwo gesehen. Damit wird eine frühe Erde simuliert in diesem Glaskolben. Da hinein kommen die Gase, von denen man annimmt, dass sie auf einer frühen Erde die Atmosphäre aufgebaut haben könnten. Man simuliert Vulkanausbrüche und Blitze und die Sonneneinstrahlung, zum Beispiel dadurch, dass man zwei Elektroden einbringt, Hochspannung anlegt und Kurzschlussentladungen provoziert und dann diesen ganzen Kreislauf antreibt, indem man hier, das ist sozusagen das Wetter, das hier gemacht wird, ein Wasserkolben wird zum Sieden gebracht, der Wasserdampf steigt auf, regnet hier sozusagen die Syntheseprodukte aus, in diesem Kühler wird das Ganze dann kondensiert und hier unten wird dann kann man dann die Probe entnehmen. Was passiert? Das gibt es übrigens heute fertig zu kaufen als Schülerexperimentierkasten, kann man im Klassensatz kaufen und dieses Experiment nachmachen. Was passiert ist, dass nach wenigen Stunden diese Apparatur ziemlich unansehlich wird. Sie wird nämlich sehr ölverschmiert und für den, der es nachher wieder putzen muss, ist es eine Riesenschweinerei. Was dabei rauskommt, wenn man diese Probe entnimmt und untersucht, ist zunächst einmal nichts. Das ist ein braunes Öl, das sich nicht analysieren lässt. Man kann das erst analysieren, und das hat Henry Miller 1952 auch gemacht, indem man dieses Öl zunächst einmal mit Salzsäure behandelt und etwas gefügiger macht. Und dann kann man unter anderem Aminosäuren finden, nur der Schluss jetzt zu sagen, damit ist das Problem gelöst, der ist zu kurz. Ich möchte das ganz kurz erläutern. Das ist eine Darstellung der Ergebnisse des Experiments von Miller. Dieser große Rahmen, der entspricht der Menge an Kohlenstoff, die eingesetzt worden ist im Experiment. Die kleinen Rechtecke repräsentieren den Kohlenstoff, den man in einzelnen Komponenten wiederfindet. Da findet man zum Beispiel Carbonsäuren, die wir kennen, Ameisensäure, die kitzelt uns zum Beispiel, wenn wir beim Picknick in der Nähe zu nahe am Ameisenhaufen waren oder wenn wir Brennnesseln etwas unsanft berühren, die Essigsäure, damit richten wir unseren Salat. Dann gibt es Carbonsäuren, die noch andere, eine Hydroxygruppe tragen und es gibt diese Aminosäuren, die in Eiweißen vorkommen. Nun, so viel zum Ergebnis. Das Erste, wenn wir dieses Ergebnis analysieren, das Erste, was auffällt, ist, dass der größte Teil des Kohlenstoffs, den wir eingesetzt haben, finden wir nicht wieder. Der ist natürlich noch da, also hier ist nicht das Naturgesetz außer Kraft gesetzt, aber das ist entweder Ausgangsprodukt, also nicht umgesetzt, oder in so komplexen Verbindungen enthalten, dass wir ihn nicht einfach analysieren können. Aber dieses Ergebnis hat Konsequenzen. Das möchte ich ganz kurz, ich denke, das kann man auch in der Schnelle verstehen und nachvollziehen. Die Mischung, die wir haben, können wir uns anschaulich vorstellen, für alle, die Chemie nicht so mögen. Können wir vorstellen, das sind manche hier. Dann können wir uns diese ganze Mischung, die wir haben, vorstellen als eine Sammlung von Perlen. Und zwar solche Perlen, wie wir sie früher mal im Kindergarten hatten. Die haben alle solche Druckknopfelemente, da kann man die Ketten aneinander hängen, um irgendwelche Ketten zu machen. Diese Mischung, die wir haben, besteht nun aus solchen Perlen, wie wir sie wollen, nämlich mit zwei Druckknopfelementen. Daraus können wir schöne Ketten machen. Wir haben aber auch Perlen, die nur ein Druckknopfelement haben. Von dieser Sorte sind in diesem Experiment, das wir eben angeschaut haben, das ist der Überschuss. Solche Perlen. Es gibt auch Perlen, die haben mehr als zwei Druckknopfelemente. Das hat Konsequenzen. Was wir wollen, ist mit diesen Perlen solche Eiweißketten aufbauen. Das ist das, was wir heute beobachten. Wenn wir solche Perlen mit nur einem Druckknopfelement haben, das war der Überschuss. Wenn wir nur Spuren davon haben, das wissen wir ganz sicher aus der Kunststoffchemie. Da haben wir nämlich genau dasselbe Problem, dass wir aus Perlen lange Ketten machen wollen. Wenn wir nur Spuren solcher Perlen haben, bekommen wir nur ganz kurze Stücke, weil die Kette hier sofort abbricht. Das heißt, die Anwesenheit dieser Perlen verhindert unser Ziel. Wenn wir solche Strukturelemente drin haben, bekommen wir Verzweigungen, wir bekommen ein Netz, eine Eiweißkette, die so aussieht, die bekommen wir zum Beispiel, wenn wir Spiegeleier in der Pfanne machen. Das heißt, wenn das Ei klar weiß wird, dann passiert genau das. Aber biologisch ist das nicht mehr brauchbar. Da wächst kein Küken mehr weiter im Spiegelei, denn das ist biologisch nicht brauchbar. Ja? Aber das würde entstehen. Das heißt, in der Konsequenz, wenn wir, selbst wie dieses Experiment zeigt, wenn wir die Aminosäuren, die Bausteine unter anderem haben, dann zeigt dieses Experiment aber, dass das Ziel, das wir eigentlich erreichen wollen, ganz bestimmt nicht erreicht wird. Das heißt, dieses Experiment zeigt, so geht's nicht. Und jetzt die Überraschung, das müssen Sie mir jetzt glauben, wenn ich mehr Zeit zur Verfügung hätte, könnte ich Ihnen das noch an vielen anderen Beispielen zeigen. Das gilt für alle Beispiele, für alle Komponenten, die wir bis heute haben, dass man entweder Ideen formuliert hat, die man im Labor testen konnte, und dann ist durch die Bank das Ergebnis vom Experiment, so geht's nicht. Durch die Bank. Das führt dazu, dass wir zur Frage der Lebensentstehung von der Seite der Chemie her heute nur sagen können, wir wissen nichts. Das ist übrigens Stand der Forschung. Ich bin seit etlichen Jahren auf diesen Kongressen. Es gibt wissenschaftliche Organisationen, die sich mit der Frage der Lebensentstehung beschäftigen, auf den europäischen Tagungen. Da versuche ich hinzugehen. Das ist heutiger Erkenntnisstand. Überall dort, wo wir konkret vermutet haben und das im Experiment geprüft haben, sagt das Experiment, so geht's nicht. Ich möchte Ihnen das belegen durch ein Zitat von Christian de Duve. Christian de Duve ist er hat Mitte der 70er Jahre den Nobelpreis bekommen, ist sehr engagiert in dieser Organisation, die sich mit der Frage der Lebensentstehung beschäftigt. Er hat ein Buch geschrieben, und aus dem stammt dieses Zitat, dort geht es um diese Frage der Lebensentstehung. Ich möchte das, um Zeit zu sparen, mit dem Zitat hier unten anfangen. Was immer. Hier. Wenn wir nicht von einer speziellen Schöpfung ausgehen, müssen wir annehmen,
dass die lokalen Bedingungen dort, wo das Leben begann, so waren, er beschreibt oben als eines der Hauptprobleme das Konzentrationsproblem, dass das Konzentrationsproblem überwunden werden konnte. Diese Aussage, die er hier macht, so tiefgründig, ist ganz trivial. Ja? Was er nämlich hier sagt, ist nichts anderes. Wenn wir nicht an Schöpfung glauben wollen, und Klammer gesagt, es wird ja keiner ernsthaft wirklich das in Erwägung ziehen, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Bedingungen einfach so waren, dass das Leben entstehen konnte. Denn diese Antwort gab mir auch Jim Ferris, der jetzige Präsident dieser Organisation, die sich damit beschäftigt, als ich ihn einmal fragte, was machen Sie mit dieser Erkenntnis, dass wir heute nichts wissen darüber? Nach jahrelanger intensiver Forschung nichts wissen. Und sagt er nun, das heißt einfach, wir haben bisher an der falschen Stelle geguckt. Die falschen Vermutungen angestellt. Denn das Leben ist entstanden. Wir sind ja da. Ja? Und er glaubt ganz fest, dass der Tag kommen wird, an dem man diese Frage wird beantworten können. Wie der Kuchen zustande kam. Davon bin ich auch überzeugt. Nur glaube ich, dass die Antwort anders aussieht, als er sie vermutet. Nur, er glaubt, man wird das eines Tages mit der Chemie beantworten können. Und ich glaube, dass Gott eines Tages auch meine naturwissenschaftliche Neugierde, vielleicht hat er so viel Barmherzigkeit mit mir, dass er da meine neugierigen Fragen auch mal im Himmel dann beantwortet und mir ein paar Dinge zeigt, wie er das gemacht hat. Mich interessiert da manches. Ja? Aber ich weiß, das Leben ist natürlich entstanden, aber eben nicht durch irgendwelche komplexe Chemie, sondern tatsächlich durch das, was Christian de Dube nicht für wahr hält. Ich glaube, dass Gott das Leben geschaffen hat. Und die Chemie widerspricht dem nach allem, was wir bis heute wissen, an keinem einzigen Punkt. Das heißt, man muss sich das mal vor Augen halten, für diesen ganzen Baum der Evolution fehlt der Fuß. Für den unteren Ansatz vom Stamm dreht sich aus dem Punkt heraus, dass ich an eine rational, eine ursächlich begründete Lebensentstehung festhalten will, aber immer auf der Flucht bin vor den Fakten. Ja? Und immer neue Ideen brauche, um meine Idee zu retten. Ich kann niemand, der das glauben will, dass das Leben so entstanden ist, vom Gegenteil überzeugen. Ich kann nur sagen, das, was wir heute wissen, unterstützt diesen Standpunkt nicht. Man kann hoffen, dass der Tag kommen wird, an dem sich das ändert. Er kann darauf hoffen, ich hoffe auf etwas anderes. Aber unsere Position ist an dieser Stelle nicht verschieden.
Wird das denn heute noch gelehrt, diese Versuche?
Natürlich. Ich finde das eine Tragödie. Ich habe mit Stanley Miller auf diesen Kongressen gesprochen. Er sagt selber, die Versuche, die tragen überhaupt nichts dazu bei. Er wird sich natürlich auch nicht dafür engagieren, dass er aus den Schulbüchern entfernt wird. Das kann ich auch verstehen. Nur, hier wird Wissen von 1950 tradiert, bis heute. Obwohl man eigentlich wissen könnte, faktisch suggerieren wir hier mehr Wissen, als wir eigentlich haben.
Ja, aber die Schüler, die werden dafür Kunst verkaufen. Ich meine, wenn sie die vor allem, wenn sie Experimente selber machen,
genau,
und wenn sie die Schmiere da haben.
An der Interpretation dieser Resultate, da wird einfach geschludert, ganz schlimm geschludert. Ich möchte noch zwei, drei geologische Argumente anführen und noch was zur Zeit sagen. Da kommen wir mit dazu. Das eine möchte ich tun anhand dieser Folie. Die Fossilien. Was wir haben, ist der Befund, dass wenn wir die Erdschichten von unten nach oben durchgehen, dass wir in der Regel eine Zunahme an Komplexität haben. Hier unten einfache Wasserlebewesen, komplexere Wasserlebewesen und dann kommen erst langsam Landlebewesen. Ein Faktum, das so festgestellt werden kann, übrigens, ich will das gar nicht verhehlen, ein Faktum, das mit der Evolutionsbrille wunderbar zu interpretieren ist. Das ist für mich eines der ganz, ganz starken Argumente für Evolution. Und ich muss das zugeben, ich habe für diesen Befund noch keine Erklärung von meinem Standpunkt aus, die mich befriedigen würde. Hier habe ich ein Problem. Ich habe keine Mühe, das so zu sagen. Hier habe ich ein Problem. Das kann ich, dazu kann ich stehen. Ich habe viele Probleme. Unter anderem habe ich hier eins. In der Geologie. Gute Karten für die Evolution, schlechte Karten für ein Schöpfungsmodell. Das ist eine Herausforderung. Jetzt hier konkret Wissenschaft zu betreiben. Wie könnte man das erklären? Denn, dass das Evolution repräsentiert, das glaube ich nie und nimmer. Aber es scheint sehr viel dafür zu sprechen. Anderer Befund, wir finden, übrigens, vielleicht noch eine Klammerbemerkung, dass es darin einzelne Ausnahmen gibt, scheint mir persönlich kein redliches Gegenargument. Dass es Ausnahmen gibt, das finden wir immer. Und man kann aus einzelnen Ausnahmen heraus nicht ein Modell, das in diesem Zusammenhang eigentlich fast durchgängig stimmt, nicht kippen. Das halte ich übrigens auch von manchen meiner Freunde als Argument benutzt worden. Ich persönlich, ich halte das nicht für möglich. Das ist ein Problem für die Schöpfungsbrille. Anderes Beispiel. Wir finden auch durchgängig in den Fossilien fix und fertige Formen. Wir finden keine Übergangsformen. Übrigens auch durch die Bank. Also wenn Sie noch gelernt haben sollten, Archaeopteryx, Zwischenglied zwischen Reptilien und Vögel, legen Sie es in den Schredder, das ist vorbei. Der Archaeopteryx wird heute nicht mehr als Zwischenglied interpretiert, sondern man bezeichnet das als sogenannte Mosaikform. Der hat zum Beispiel einen Vogelschnabel, aber Zähne. Finden wir heute bei keinem Vogel. Er hat zum Beispiel eine verlängerte Wirbelsäule in den Schwanz hinein, finden wir heute bei keinem Vogel. Das wäre Reptilienart. Der Archaeopteryx wird heute verstanden als eine Mosaikform. Eine rezente Mosaikform ist zum Beispiel das australische Schnabeltier, hat einen Schnabel wie eine Ente, hat einen Schwanz wie ein Biber, legt Eier, hat aber Milchdrüsen, ist ein Säugetier. Das heißt, es ist so, hat man so den Eindruck so von jeder Kiste etwas, ja? Und so ähnlich wird der Archaeopteryx heute auch verstanden als so eine Mosaikform. Also das heißt, es ist nicht so, dass die Geologie nur für die Evolution spricht. Sondern wir sehen hier, es gibt Zusammenhänge, die sprechen, da hat die Evolutionsanschauung sehr starke Positionen. Hier, weil in der Frage der Übergangsformen hat die Evolution sehr schlechte Karten. Da hat man mit einer Evolutionsanschauung relativ gute Positionen. Übrigens, etwas, was mir diese Woche begegnet ist, ich beschäftige mich auch forschungsmäßig mit einer ganz bestimmten Art von Fossilien, mit Bernsteinfossilien. Wenn Sie sich mal eine schöne Stunde gönnen wollen und schöne Bilder angucken wollen, können Sie mich mal einladen zum Dia-Vortrag mit Bernsteinbildern. Ganz wunderbar. Übrigens, das eignet sich auch sehr, wenn jemand interessiert ist. Ich habe eine Dia-Serie zusammengestellt für den Unterricht. Wer das mal im also die ist momentan noch nicht irgendwie öffentlich, aber die kann man von mir, wenn jemand sich für Bernstein interessiert, ich gebe die gerne weiter, die kann man mal benutzen für den Unterricht. Man hat letzte Woche, vielleicht hat es der eine oder der andere gelesen in der Zeitung, ich habe die Originalarbeit noch nicht, die kommt dann nächste Woche hoffentlich mit der Post. Man hat einen Bernstein gefunden mit einer Ameise drin. Und dieser Bernstein lag in einer Schicht der Kreide. Die Kreide, da kennen wir die Dinosaurier her,
die Kreideschicht konkret liegt nach klassischer Anschauung so 130 Millionen Jahre alt. Gibt es ein Problem? Diese Ameise darf dort eigentlich nicht sein. Ich möchte das jetzt gar nicht polemisch sagen, ja? Aber bisher ist man davon ausgegangen, die Ameisen kommen sehr, sehr viel später. Jetzt haben wir ein Problem, ja? Und hier zeigt sich, Evolution lässt sich nicht widerlegen, ja? Mit dieser Brille wird man nun versuchen und sagen, ja gut, wir müssen das irgendwie umstricken, ja? Ich dagegen würde sagen, ja, ich möchte ja nicht hämisch sein, aber genau das hätte ich erwartet, ja? Ich hätte erwartet, dass die Ameisen ganz selbstverständlich schon dem Adam auf die Zehen gepieselt haben. Ja? Ganz selbstverständlich wäre ich davon ausgegangen. Das heißt, dass die in Bernstein drin ist, das wundert mich eigentlich gar nicht. Also, nur so, dass wir hier sehen, wenn wir wirklich sachlich argumentieren, dann müssen wir feststellen, wir bekommen Positionen, da hat die Evolution ganz klar gute, starke Seiten, ohne Frage. Es gibt aber auch in der Geologie Seiten, die sind gut liefern gute Argumente für die Schöpfung. Das heißt wieder, das was ich am Anfang gesagt habe, auf der Sachebene lässt sich Schöpfung oder Evolution letztlich nicht entscheiden. Viel ist gewonnen, wenn wir vermitteln können, letztlich geht es um eine Weltanschauung, um eine Glaubensentscheidung, ob ich an Evolution glaube oder an Schöpfung. So, jetzt noch zur Zeit. Das große Standardproblem, die Zeit, die Erde ist viele Millionen Jahre alt. Hauptargument, starkes Argument sind die radiometrischen Datierungen. Radiometrische Datierungen liegt folgender Mechanismus zugrunde. Es gibt manche Stoffe, die sind auf Dauer nicht stabil, sondern zerfallen unter Abstrahlung von Energie, wandeln die sich um in andere Stoffe. Hier Stoff A wandelt sich um in Stoff B. Wir können die Reaktionsgeschwindigkeit heute sehr genau messen, Stichwort die Halbwertszeit. Das ist einfach die Zeit, das repräsentiert die Geschwindigkeit, mit der Stoff A sich in Stoff B umwandelt. Und was man macht, das scheint mir wichtig zu sein für die radiometrischen Datierungen, wir messen keine Zeit bei der radiometrischen Datierung, sondern wir bestimmen Menge an Stoff A und Menge an Stoff B. Und wir können in Tabellenbüchern nachschlagen, wie groß ist die Reaktionszeit. So viel als Anfangsinformation. Und jetzt nehmen wir zur Vereinfachung ein Bild. Alle kennen, denke ich zumindest mal, vom Prinzip her eine Sanduhr. Ja? Bei der Sanduhr wissen wir, wenn ich die aus dem Küchenschrank nehme, dann ist das untere Gefäß voll und das obere leer. Das heißt, ich kenne die, meistens kenne ich die nicht, aber die hat irgendjemand mal bestimmt. Ich kenne die Menge an Sandkörnern, die unten drin ist, und ich kenne die Geschwindigkeit, mit der Sand durchrieselt. Ja? Und deshalb weiß ich, wenn ich jetzt meine Eier in siedende Wasser werfe, also vorsichtig, sonst sind sie kaputt, und jetzt die Eieruhr rumdrehe, dann kann ich, wenn das letzte Sandkorn durch ist, dann kann ich die Eier rausnehmen, dann sind sie hoffentlich genauso, wie ich sie gern hätte zum Frühstück. So, soweit. Es gibt einige Probleme. Ich kann die Zeit stimmt, dann, wenn ich nicht Pech habe und irgendein Sandkorn sich verklemmt an dieser dünnen Stelle. Das heißt, dass die Durchlaufgeschwindigkeit immer gleich bleibt. Wenn sich da ein Sandkorn drin verklemmt, dann sind meine Eier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht so, wie ich sie mir wünsche, wenn die Sanduhr durchgelaufen ist. Oder wenn ich einen Intriganten in der Küche habe und während ich was anderes mache, plötzlich den Deckel des oberen Gefäßes abmontiert und da noch ein bisschen Sand dazuschüttet, habe ich auch Pech gehabt. So, das heißt, wenn ich meiner Sanduhr vertraue, dann stecken da manche Annahmen mit drin. Was ganz Ähnliches passiert übrigens bei der radiometrischen Datierung. Wir stecken zum Beispiel die Annahme hinein, dass am Anfang, also als die Uhr loslief zu laufen, war nur Stoff A da und kein Stoff B. Wenn dem nicht so gewesen ist, kann ich nichts, aber auch gar nichts sagen, weil mir niemand sagen kann, wie viel Stoff B war denn zu Anfang da. Ich muss zwingend annehmen, alles ist entstanden, als die Uhr losgelaufen ist. Zweite Annahme, ich muss davon ausgehen, dass von Stoff A nichts dazu und nichts weggekommen ist. Sollte das gewesen sein, also sollte in dieser Schicht, in der ich jetzt mein Mineral finde, das ich untersuche, sollte dort durch Wasser irgendwelche Mineralien angeströmt worden sein und sich angelagert haben und sich die Menge an Stoff A verändert haben, kann ich nichts mehr sagen. Dasselbe gilt für Stoff B. Wenn Stoff B abtransportiert oder zugeführt worden ist, kann ich nichts mehr sagen. Und ich muss davon ausgehen, dass über diese viele, vielen Jahrmillionen die Reaktionsgeschwindigkeit immer gleich geblieben ist. Alles grundsätzliche Dinge, die ich nicht, aber auch gar nicht bestimmen kann. Aber es ist allen klar, wenn ich diese Annahme nicht treffe, kann ich gar nichts sagen. Das heißt, es ist durchaus vernünftig, solche Annahmen zu treffen. Und die Forscher, die müssen da dann durchaus auch Argumente dafür liefern. Also sie müssen das Mineral beschreiben, das sie untersuchen, und müssen sagen, warum sie davon ausgehen, dass hier kein Wasser immer wieder ständig hingekommen ist. Wobei sie natürlich auch nicht wissen, ob das nicht vor 1000 Jahren vielleicht anders war. Ja? Das heißt, diese radiometrischen Methoden haben einige Randbedingungen, die nicht faktisch sind, nicht hart sind. Das wissen die Fachleute, die das machen. Das steht aber dann nicht mehr in der Tageszeitung, wo dann ein Zitat herauskommt, sondern da wird dann gesagt, nach C14 ist das so und so alt. Das ist in der Originalarbeit über Seiten hin begründet und abgeschätzt und abgewogen. Und die Fachleute wissen, da ist viel Unwägbarkeit dabei. Das ist das eine. Das heißt, man kann diese radiometrischen Methoden in Frage stellen. Aber man muss sich im Klaren sein, das sind Nadelstiche. Denn, und hier kommt das Problem, diese radiometrische Methode gehört zu einem Riesenapparat von einem Gesamtmodell, das sich heute in den Köpfen festgesetzt hat. Das heißt, wir wissen, bevor wir irgendetwas machen, dass die Erde 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Ja? Das heißt, eine Methode, die etwas anderes herausbringt oder mir nahelegt, der werde ich sehr misstrauisch gegenüberstehen. Ein Beispiel, das ist jetzt gar keine böse Unterstellung. Unser jüngster Sohn hat große Probleme mit Allergien. Und der Titer für die Staubmilben ist im letzten halben Jahr sehr, sehr stark gestiegen. Gut, da gibt es in der Apotheke einen Test. Ich habe das als Chemiker sehr gern gemacht. Es sind ein paar Reagenzgläschen drin und so. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Und habe also mit dem Staubsauger das Bett abgesaugt und den Staub dann analysiert. Habe die Bettdecke gesondert abgesaugt, den Teppichboden gesondert abgesaugt und seine Spielecke abgesaugt. Und es kam alles negativ heraus. Es war jetzt erst diese Woche, ich muss zugeben, ich bin diesem Ergebnis sehr skeptisch gegenüber. Weil ich eigentlich sicher bin, da muss es irgendwo eine Quelle von Staubmilben geben. Ja? Aber die nüchternen Fakten, die ich bisher auf dem Tisch habe, die zeigen mir, es ist nichts da. Nur mein Verstand sagt mir, es muss etwas da sein, sonst wäre dieser Titer für die Staubmilbenallergie nicht so hoch gegangen. Ja, ich bin diesem Ergebnis gegenüber sehr, sehr skeptisch. Ich werde nächste Woche einen neuen Test kaufen und das nochmal machen. Ja? Aber da sehen wir, so einfach ist das gar nicht mit den Fakten, die wir haben. Ja? Wir wissen schon vorher etwas und so ähnlich ist das auch mit der Zeit. Wir haben ein umfangreiches Geflecht von Argumenten. Und wenn ich heute eine radiometrische Datierungsmethode in Frage stelle, dann kümmert das den Geologen überhaupt nicht. Der sagt, nun, wir haben viele Ausreißer in unseren Schubladen liegen, wo wir auch nicht wissen, warum kommt da das Ergebnis heraus. Wir wissen nur, das passt nicht in unser Gesamtmodell. Fertig. Ja? Das ist in der Wissenschaft gar nichts Besonderes. Das passiert immer und überall. Aber es ist nicht wahr, dass wir sicher wüssten, dass die Erde 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Ich möchte abschließen mit einem, ja, in dieser Frage, weil das eine auch für mich wichtige Frage ist. Vor vielen Jahren bin ich zum ersten Mal einem der leitenden Mitarbeiter der Studiengemeinschaft Gott und Wissen begegnet. Er war damals, hat an der Universität in Karlsruhe einen Lehrauftrag für Philosophie gehabt, Professor Beck. Und ich bin ein halbes Jahr war bei ihm Assistent. Und er hat mich auf einer Fahrt abends das Murgtal hoch, als wir von der Vorlesung nach Hause fuhren, gefragt, ob ich nicht mitarbeiten wollte. Ich habe damals gesagt, Herr Beck, wenn ich das unterschreiben muss, dass die Erde 6000 Jahre alt ist, das kann ich nicht. So will ich meinen Verstand nicht vergewaltigen. Alles, was ich gelernt habe, all die Argumente, die ich kenne, die sprechen für mich ganz eindeutig für eine alte Erde. Er hat das damals, obwohl er selber damals schon eine andere Position hatte, mir gegenüber sehr großzügig vertreten und hat gemeint, also er könne durchaus mit Leuten zusammenarbeiten, die an diesem Punkt das anders sehen, seine wichtigen Punkte legen an einer anderen Stelle. Und da war ich ihm wohl vertrauenswürdig genug, dass er mich so gefragt hat. Heute hat sich diese meine Position verändert. Ich habe mich intensiv mit dieser Frage des Alters auseinandergesetzt und sehe viele weiche Stellen in dieser Argumentenkette für lange Zeiten. Aber ich weiß und nehme zur Kenntnis, dass das die gängige Argumentationsmethode ist. Und ich sage heute auch nicht, dass ich weiß, dass die Erde eine junge Erde ist, sondern ich sage, ich persönlich sage inzwischen, ich glaube. Ich persönlich glaube, und zwar glaube ich das, weil für mich das Wort über dem Wissen steht, glaube ich, dass die Erde eine junge Erde ist. Ich verstreite mich nicht für eine genaue Jahreszahl deshalb, weil ich manche weiche Stellen zu sehen glaube, auch im biblischen Text, manche Bereiche sehe, wo ich persönlich mir vorstellen könnte, dass es hier nicht um genau das Jahr, also plus minus ein Jahr, sondern dass da weiche Stellen drin sind, manche Freunde von mir sehen das anders. Und deshalb sage ich persönlich heute, dass ich glaube, dass die Erde größenordnungsmäßig 10.000 Jahre alt ist. Ich bin mir aber bewusst, dass ich angesichts des vielfältig verflochtenen Argumentationszusammenhangs der Geologie einen sehr schwachen Stand habe. Außer ein paar Nadelstichen nichts anzufügen habe. Aber Faktum ist, dass diese langen Zeiten vornehmlich in großem Einvernehmen, aber geglaubt werden. Unter der Gegebenheit bestimmter Randbedingungen. Wenn die gelten, wäre es logisch. Wenn das gilt, kann man berechnen das. Aber die Randbedingungen wissen wir nicht. Jetzt höre ich auf, damit ich nicht die Zeit klaue, um die Fragen, die wirklich brennen, zu besprechen. Ja.
Also direkt im Anschluss an das, was Sie gerade über das Erdall schon sagten, inwieweit sind die Tropfsteinhöhlen Belege für eine alte Erde?
Die die Tropfsteine, die Stalagniten und die Stalaktiten, die zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb, aber überall auf der Welt in kalkigen Böden zu finden sind. Diese Höhlen entstehen dadurch, dass der Kalk durch kohlensäurehaltiges Wasser herausgelöst wird und dort, wo kalkhaltiges Wasser durch Ritzen wieder nachtropft, sich dann durch das Verdunsten von Wasser, durch das Entweichen vom CO2 der Kalk wieder ausfällt. Übrigens, wenn man solche Stalaktiten absägt, dann kann man, also bitte nicht in der Bärenhöhle oder so irgendwo so einen Stalaktiten jetzt absägen, aber dann kann man dort Strukturen finden, so ähnlich wie in Baumstämmen solche Ringe. Man kann versuchen, die als Datierungshinweis zu nehmen. Aber als Chemiker muss man Folgendes sagen, die Frage vom Wachstum, vom Ausfällen des Kalks ist eine Frage der Randbedingungen. Das heißt, ist die Frage, wie hoch ist die Salzkonzentration, wie ist die Temperatur, wie ist die Luftfeuchtigkeit, der CO2-Gehalt in der Höhle. Und da sind wir wieder an dem Problem, dass ich das alles nicht weiß, wie das in der Geschichte war. Aber dass sehr wohl Bedingungen denkbar sind, dass solche Dinge sehr, sehr rasch gehen. Und dass solche Ringe im Querschnitt der Kalksäulen nicht Jahreszyklen repräsentieren müssen, sondern durchaus auch, ich fantasiere jetzt, durchaus auch Tageszyklen repräsentieren könnten, wenn die Bedingungen anders sind, das kann man ganz leicht in Modellrechnungen zeigen. Das heißt, wir stehen an der Stelle genau vor demselben Problem. Übrigens, an der Universität Konstanz, ein Bau, der jetzt 22 Jahre alt ist, wurde schon mehrfach von einer Betondecke so lange Tropfsteine abgeschlagen, weil die dann gestört haben im Eingangsbereich, ich habe mich immer drüber gefreut. Dort haben wir einfach, dadurch, dass das Baumaterial nicht ganz in Ordnung ist, eine extreme Herauslösung vom Kalk, die unten wieder ausgeschieden wird. Da pfeift unten das so ein Durchgang, der Wind durch, das heißt, der Kalk fällt fast vollständig aus und die Tropfsteine wachsen wirklich im Dezimetergeschwindigkeit pro Jahr. Ja? Das heißt also hier zu sagen, in der Bärenhöhle, wenn ich mich richtig erinnere, hängt irgendwo in der Ecke an einem Draht so ein ganz kurzer, und da sagt man, den hat man künstlich angelegt vor 80 Jahren. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Jahreszahl. Und dann können Sie sehen, ja, da gibt es dieses kümmerliche Stück und daneben steht dann so ein Oschi. Ja? Und jedem ist vollkommen einleuchtend, der muss Millionen von Jahren alt sein. Ja? Aber das ist sachlich völlig ungerechtfertigt. Die Frage ist, wie warm war es dort? Wie all die Randbedingungen müsste man wissen?
Ja? Und inwieweit wird überhaupt Sintflut, das was man in der Bibel als Sintflut ja kennt, überhaupt wissenschaftlich mal beleuchtet oder in Erwägung gezogen? Gibt es da auch Menschen, die das mit vertreten?
Es kommt darauf an, was für Bücher Sie zur Hand nehmen. Wenn Sie Bücher zur Hand nehmen, zum Beispiel ein Geologiebuch, ich fantasiere jetzt wieder etwas 1500 irgendwas, 1700 irgendwas, dann werden Sie sehr wohl Argumentationszusammenhänge finden, wo das in der wissenschaftlichen Argumentation wichtig ist. Sie werden in der aktuellen Argumentation höchstens polemische Bemerkungen dazu finden. Es gibt auch jetzt unter Christen, die mit Schöpfung versuchen zu argumentieren, auch wissenschaftlich zu denken, kein übereinstimmendes Modell, keine übereinstimmende Vorstellung, wie die Evolution einzuordnen ist. Es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen, welche, es gibt Modelle, die kann ich persönlich nicht richtig nachvollziehen, aber auch da, also das zeigt einfach, wir wissen hier sehr wenig. Aber ich denke, was für mich ganz klar ist, ist, dass die Sintflut ein Ereignis ist von globalem Charakter, das steht ganz eindeutig in der Schrift. Und dass das auch ein Ereignis ist, von dem ich ausgehe, dass es seine Spuren hinterlassen hat. Aber wo jetzt zum Beispiel in der Schichtenfolge die Sintflut anzusetzen ist, ob sie ganz unten sitzt, und alles, was wir an Sedimentgesteinen finden, ob alles Folge der Sintflut ist,
oder ob die Sintflut irgendwo in der Mitte ist. Da gibt es die wildesten und die verschiedensten Modelle und da gibt uns die Bibel auch relativ wenig Information. Wir hatten einen amerikanischen Geophysiker zu einer Tagung eingeladen, der macht auf dem Computer zum Beispiel die ganze Kontinentalverschiebung. Ich denke, Sie haben von der Idee schon gehört, dass die Kontinente einmal ein Urkontinent waren und jetzt auseinandergedriftet sind. Und er sagt, das gehört alles ins Sintflutjahr. Das heißt, die Kontinente waren vor der Sintflut alle zusammen und sind dann während der Sintflut praktisch an die Stellen transportiert worden, wo sie heute sind. Er hat das auf dem Computer simuliert und ich habe ihn dann in der Diskussion nur gefragt, wo er denn, wenn die Kontinente tatsächlich innerhalb dieses Sintflutjahres so stark transportiert worden sind, wo er denn die Arche unterbringen will, dass sie das überlebt. Denn wenn das passiert, dann müssen wir davon ausgehen, das gibt Wellen. Also da haben wir gar keine Vorstellung davon. Wenn die ganzen Kontinentsockel mit der Geschwindigkeit transportiert werden, also mein Verstand rebelliert dagegen, das kann ich ganz deutlich, ganz klar zugeben. Und er sagte dann auch nur mit einem Lächeln im Gesicht, ja, er kann dann nur hoffen, dass Gott den Noah so ein bisschen auf die hohe See transgeschoben hat, dass sich die Arche dann genügend auspendeln konnte. Ja, also es gibt Modelle, es gibt Vorstellungen, die aber alle ihre Probleme haben. Es gibt in Deutschland eine Vorstellung von dem Joachim Schewen, die er publiziert hat. Das scheint mir ein ganz vernünftiges Modell zu sein, aber es gibt auch daran Kritik. Also, soweit ich das sehen kann, auch begründete Kritik. Das zeigt einfach, man hat nicht automatisch dann, wenn man sich auf die Bibel beruft, die richtigen Antworten und die richtigen Vorstellungen. Wenn ich das richtig sehe, kann man, wenn man Schöpfungsforschung, und als das würde ich das bezeichnen, was ich versuche zu machen, dann heißt das nicht, dass man immer die richtigen Antworten hat, sondern was ich versuche als Schöpfungsforscher ist, mir Modelle zu entwickeln, die im Einklang sind mit dem, was in der Bibel steht. Aber das, was ich dann naturwissenschaftlich testen kann, ist nicht das Wort Gottes, sondern ist mein Modell, von dem ich glaube, dass es verträglich ist mit dem, was in der Bibel steht. Das heißt, ich unterliege genau den gleichen Kriterien wie meine Kollegen, dass meine Modelle widerlegt werden können. Das müssen sie übrigens, wenn es wirklich wissenschaftlich sein soll, dann müssen sie so formuliert sein, dass man sie widerlegen kann. Und das versuche ich. Aber ich rechne auch damit, dass viele Ideen, die ich dann formuliere, dass ich die am Ende als falsch herausstellen werde. Und ich werde genau dasselbe tun, wie meine Kollegen, die durch die Evolutionsbrille gucken. Ich werde dann, wenn eines meiner Modelle widerlegt wird, nicht sagen, damit ist die Bibel widerlegt. Sondern ich werde sagen, okay, ich habe halt die falsche Idee gehabt. Genauso sagt halt mein Kollege dann, ja gut, wir müssen das halt ein bisschen umformulieren, so war es nicht ganz richtig. Ja? Aber auch wer Schöpfungsforschung betreibt, wer Forschung betreibt, die mit Aussagen der Bibel übereinstimmt, hat nicht dadurch die Gewähr, dass er richtig wird. Ja? Da liegt dieser Schritt dazwischen, dass ich die Bibel verstehe und aus meinem Verständnis heraus jetzt versuche, vernünftige Modelle, plausible Modelle zu formulieren. Und dann muss die, in den Naturwissenschaften muss ich dann zeigen, kann ich das experimentell belegen oder widerlegen. Also bei der Sintflut ist ganz offensichtlich, da gibt es in Amerika gibt es verschiedene Gruppierungen, die sich die Schöpfungsforschung betreiben und manche bekriegen sich, also wie hier auch manche politische Parteien oder andere Dinge, da gibt es ganz interessante Dinge. Gibt es noch andere Fragen?
Ja. Vielleicht jetzt gerade anschließend an die Sache mit der Sintflut, das Lebensalter der Menschen, wie das in der Bibel beschrieben wird. Die Frage kommt bei mir von Schülerseite auch immer wieder, wie man das erklären kann oder ob man es überhaupt erklären kann, dass die Menschen damals so alt wurden.
Kann ich vielleicht wieder so anfangen, dass ich persönlich davon ausgehe,
dass das, was in der Schrift steht, das nehme ich so. Also ich glaube nicht, dass man hergehen muss und sagen muss, ja, die haben einen anderen Kalender gehabt oder die haben irgendwie anders gerechnet und deshalb sind die so alt. Ich glaube, dass man das in Übereinstimmung bringen, dass das nicht unbedingt so provokativ sein muss, wie man das auf den ersten Blick vielleicht meinen könnte. Wir wissen heute, dass die Qualität von Erbinformationen, die Qualität sinkt. Also hier findet messbar eine Devolution, eine Rückwärtsrevolution, Evolution statt. Die Qualität von Erbmaterial wird schlechter. Und ich gehe davon aus, wenn Gott in 1. Mose 1 ein Ökosystem geschaffen hat mit Lebewesen und das bewertet und das Qualitätsurteil sehr gut spricht, dann gehe ich auch davon aus, dass das auch für die Qualität der genetischen Information gilt. Und das heißt, ich sehe auch überhaupt keine Probleme, das ist ja auch so eine Standardfrage, dass Kain und Abel ihre Geschwister geheiratet haben. Die Phänomene, die wir heute beobachten, die Folgen von Inzucht, die hätten wir damals bei perfektem, bei fehlloser Erbinformation nicht zu befürchten. Das, was wir heute an Problemen befürchten und auch sehen, dort wo das gemacht wird, das hat damit zu tun, dass die Erbinformation degeneriert ist, schlechte Qualität hat, fehlerhaft ist. Und wenn das so ist, dann gibt es durchaus in Übereinstimmung mit der Biologie, die wir heute kennen, Vorstellungen, dass man sagen kann, der Mensch könnte durchaus auch älter geworden sein. Wissen, wirklich belegen können wir das nicht. Wir kennen heute Mechanismen, das sind den sogenannten programmierten Zelltod, das heißt, in den Zellen gibt es Mechanismen, die die Teilungsfähigkeit von Zellen beenden. Das heißt, die Zelle ist irgendwann einmal wirklich fertig und kann sich nicht mehr weiterteilen. Aber das sind Mechanismen, dafür könnten wir uns heute, also wir kennen auch Zelltypen, die das nicht haben, diesen programmierten Zelltod, zum Beispiel die Krebszellen. Eine Krebszelle hat im Prinzip, ist unbegrenzt teilbar, das heißt ein Organismus aus Krebszellen, und ich will das jetzt einfach mal als Gedankenvorstellung machen, ein gesunder Körper, ein Mensch, der jetzt aus krebsartigen Zellen, und mit Krebs meine ich jetzt einfach Zellen, die sich unbegrenzt teilen können, nicht diesen Negativaspekt, den wir jetzt mit Krebs gleich verbinden, der könnte biologisch im Prinzip immer leben. Also das muss gar nicht so sein. Übrigens muss man auch sagen, da werden dann oft diese Altersstatistiken angeführt, dass man im Mittelalter, was weiß ich, durchschnittliche Lebenserwartung etliche 20 und dann 30 und wir sind heute so toll in unserer Medizin und kommen wieder so an die 80 ran. Und vielleicht, wenn wir die Gentherapie noch ganz im Griff haben, ist der Tod dann gar kein Problem mehr. Da muss man einfach sehen, die Statistik, die geht gar nicht sehr weit zurück und das Datenmaterial wird gerade in den Anfängen sehr, sehr dürftig. Natürlich haben wir im Mittelalter sehr geringe Lebenserwartungen, aber das hat auch mit den Umständen zu tun, ja, wie die damals gelebt haben. Und das darf man dann nicht außer Acht lassen. Und das ist für mich kein Argument zu sagen, also es gab tatsächlich, wir haben gute Hinweise, dass es ein Leben vor dem Mittelalter gab. Und das ist also nicht der Weisheit letzter Schluss dort. Also ich sehe da eigentlich keine großen Probleme, dass das nicht gewesen sein könnte. Aber wirklich starke, positive Hinweise haben wir natürlich auch nicht. Jetzt war da noch irgendwo, hat sich erledigt. Vielleicht vorhin in der Pause am Tisch kam wer noch da drauf, auf den Zusammenhang, der mir persönlich ein Anliegen ist, dass wir dort, wo wir die Diskussion führen, in diesem Spannungsfeld, dass wir uns auch bemühen, das, was wir bekriegen, und manche tun das ja wirklich, der gegenüberliegende Standpunkt, dass wir den von den Sachargumenten her und von den Zusammenhängen her sehr, sehr gut kennen. Diese Forderung müssen wir an uns selbst erheben. Wenn ich gegen Evolution argumentieren will, dann halte ich es für eine elementare Grundvoraussetzung, dass wir evolutionäre Zusammenhänge kennen, und zwar nicht den Standpunkt von 1842, sondern den Standpunkt, der heute diskutiert wird. Denn das macht für uns Christen keinen großen Eindruck, wenn wir gegen Dinge argumentieren, die vor 100 Jahren behauptet worden sind. Dann trifft uns die Kritik vollkommen zurecht, dass wir hinter dem Mond leben. Das würde ich mir wünschen, dass wir darüber informiert sind. Und ein zweites würde ich mir wünschen. Ich hoffe, dass mir es gelungen ist, das zu vermitteln, dass wir auf der Sachebene die Richtigkeit der christlichen Brille, der biblischen Brille nicht werden beweisen können. Dass wir das auch wissen, dann, wenn wir in der Diskussion stehen, und dass unser Gegenüber nicht durch die Übermacht meiner Argumente gewonnen wird, sondern dadurch, dass ich etwas in meiner Art davon ausstrahlen kann, zeigen kann, auch in der Diskussion, dass ich von Liebe nicht nur gelesen habe, sondern dass ich Liebe erfahren habe und dass ich Liebe auch versuche, meinem Mitmenschen spüren zu lassen, ihm entgegenzubringen. Denn vielleicht wird mein ganz erbitterter Diskussionsgegner nicht durch meine Argumente gewonnen, aber vielleicht durch die Art und Weise, wie ich ihm begegne. Ich denke, es geht nicht darum, den eigenen Standpunkt zu verschleiern oder hinter dem Berg zu halten. Darum geht es nicht. Schon klar und sachlich die Argumente zu bringen, aber auch zu wissen, davon überzeuge ich niemanden. Und auch die Argumente, die ich Ihnen jetzt geliefert habe, die überzeugen Ihre Schüler vielleicht noch dieses Jahr, vielleicht auch noch nächstes Jahr. Aber bedenken Sie immer, wenn Sie in der Schule im Unterricht die Kinder zufriedenstellen können, die gehen ein paar Monate, ein paar Jahre später an die Uni. Und wenn Sie in der Schule Ihren Glauben gerettet haben durch ein paar kreationistische Argumente, dann ist das voll daneben. Wenn der Glaube an diesen Argumenten hängt, dann ist nicht der Glaube, der aus Römer 10 kommt. Deshalb bin ich auch sehr wütend geworden, schon vor vielen Jahren, als ich fromme Bücher gelesen habe, in denen dann Schüler motiviert worden sind, aufzustehen, gegen ihre Lehrer vorzugehen und denen zu sagen, dass heute jeder, der einigermaßen klar denken kann, ganz klar sieht, dass Evolution nicht wahr sein kann, sondern dass man Schöpfung sieht. Ich bin mir nicht so sicher. Ich halte das für gefährlich. Denn es könnte sein, dass am Ende nicht nur der Schöpfungsglaube, sondern der Glaube an unseren Heiland dabei auf der Strecke bleibt. Und das wäre katastrophal. Da verliere ich lieber jede Diskussion um Schöpfung und Evolution, als dass ich hier Kindern den Strick um den Hals lege, der sich vielleicht erst dann später an der Uni, aber dort zuzieht und dann nicht nur eine Schöpfungsvorstellung auf der Strecke bleibt, sondern der Glaube. Ich weiß nicht, ich kann das nicht absehen, wie viel hier schon kaputt gemacht worden ist, aber ich halte das für gefährlich, so vorzugehen. Ich will ganz mutig, und ich will da mutiger werden, das, was ich in der Bibel lese, zu glauben und das auch mit hineinnehmen in mein wissenschaftliches Arbeiten und Denken. Aber ich will das mir vor Augen halten, dass mein Glaube darauf beruht, was ich hier lese. Und nicht darauf, was ich heute in den Journalen sehe und was zufällig gerade in meinen Argumentationsstrang passt. Es könnte sein, dass das Ergebnis, das morgen publiziert wird, meine Argumentation widerlegt. Meine Uhr zeigt, dass es 12 vorbei ist, 3 Minuten nach. Die 3 Minuten werden mir nachgesehen. Ich möchte mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass es sich, denn das ist ja oft ein anderes, das sind ja oft 2 Paar Stiefel, ob es brauchbar ist jetzt nachher. Aber ich hoffe, dass es dazu ein bisschen was helfen kann. Vielen Dank. Vielleicht erlauben Sie mir noch 2 Sätze. Ich habe ein paar Zettel da. Wir haben von der Studiengemeinschaft aus Angebote, unter anderem für Lehrer. Jetzt über Fasnacht ein Seminar für Pädagogen, pädagogische Fachtagung 20. bis 23. Februar. Dort geht es unter anderem, dort werde ich was über die Datierungsfragen noch ausführlicher sagen. Über das biogenetische Grundgesetz wird es dort gehen. Und auch die anderen Tagungen. Wer Interesse hat, einfach mal mitnehmen. Oder auch wenn man denkt, man kennt jemanden, dem man das mal in die Hand drücken kann. Noch was anderes habe ich als Anliegen. Wir bieten ein Hochschulseminar an. Für Abiturienten, die dann ins Studium gehen wollen. Das war mal ein Semester lang. Inzwischen ist das zusammengeschrumpft auf 1 Monat. Also man verliert kein Semester. 1 Monat lang in den Semesterferien in der Nähe von Essen in Hattingen, Haus Friede. Hochschulseminar, dort sind einige Hochschulprofessoren, die selber Christen sind, die dort ganz praktische Tipps fürs Studium, Orientierungshilfe geben, wie man an der Uni überleben kann als Christ und auch ihr Fach vorstellen. Und zum Dritten, dann bin ich wirklich fertig, dann ist die Werbung auch zu Ende. Wir haben bei der Studiengemeinschaft Wort und Wissen eine Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, wir bieten auch Gemeinden zu diesen Fragen Vorträge an. Ich habe da ein paar Prospekte da. Wer denkt, das könnte man vielleicht mal brauchen. Die Themen sind hier vorgestellt. Die beiden Mitarbeiter, die in der Öffentlichkeitsarbeit mitarbeiten, sind hier vorgestellt mit den Adressen. Vielen Dank.